Ich habe letzte Woche mich mit jemandem unterhalten und der hat mir eine ganz tolle Sache erzählt, und zwar über Facebook. Wer ist bei Facebook? Wer postet regelmäßig? Ja, nicht ganz so viele. Er hat erzählt von einem Journalisten, der, ich glaube, das war in den USA, ein Jahr lang die Posts von seinen Freunden und Bekannten durchgegangen ist und anhand dieser Posts eine Geschichte geschrieben hat. Über das Jahr dieser Leute und hat an Weihnachten ihnen diese Geschichte, ein, zwei Seiten zusammengefasst, zugeschickt. Und die Leute waren erschrocken über das, was er dort geschrieben hat. Er hat eine Geschichte geschrieben über ihr Leben mit Höhen und Tiefen, über Beziehungen, über Urlaube, über Gefühle. Und sie haben ihn gefragt, wie hast du das gemacht? Du kennst uns doch gar nicht, beziehungsweise wir sind doch nur lose befreundet. Und hat er ihnen eben erzählt, ja, ich habe einfach eure Posts mir angeguckt, die Geschichten gelesen, die ihr gepostet habt, die Bilder und Videos, die ihr geteilt habt, und habe euch das gemacht. Ein wenig erschreckend, oder? Ich habe vor einiger Zeit, nächste Bild bitte, mit einer Kollegin mich über ihre Hochzeit unterhalten. Und das, was sie mir gezeigt hat, war so ein kleines Album, das hatte sie mitgebracht und hat ein paar Hochzeitsbilder gezeigt. Das sind nicht diese Bilder, keine Angst, ich habe nicht jetzt irgendwelche persönlichen Bilder hier reingenommen. Aber sie hat mir das Hochzeitsalbum gezeigt und ich konnte anhand der Bilder ganz viel über sie und ihre Beziehung entdecken. Es ist faszinierend, wie viel Bilder schon über Personen aussagen. Ich habe mir die Bilder angeguckt und konnte schon merken, okay, sie hat einen Blick fürs Detail. Sie ist sehr kreativ. Ihr scheint der Glaube und Kirche nicht besonders wichtig zu sein, denn sie haben gar nicht sich kirchlich trauen lassen, sondern nur standesamtlich. Sie hat mir dann ein bisschen erzählt zu den Bildern, die Geschichten, wie sie zum Beispiel überlegt haben, wie viel Geld sie für was ausgeben. Und ich habe schon gemerkt, okay, da kommt eine Ehe auf die beiden zu, die auch von Unterschiedlichkeiten geprägt sein wird. Er eher der Sparsame, sie, die auch gern mal ein bisschen mehr Geld ausgibt, als ich sie gefragt habe, was denn so das alles bei der Hochzeit kostet. Ich glaube, dass Geschichten und Bilder von Menschen uns ganz viel über die Person selber sagen. Oder? Und jetzt habe ich eine Aufgabe für euch, eine Frage für euch. An was für einen Gott glaubt ihr? Wie ist euer Gott? Oder allgemein, wie ist Gott? Wer ist er? Und dann die Frage, woher wisst ihr, dass ihr meint, dass er so und so ist? Woher kommt es, dass ihr glaubt, dass Gott so oder so ist? Ich persönlich glaube, dass Gott sich uns auf zwei hauptsächliche Wege offenbart. Und zwar zum einen durch die Bibel. Und ich glaube, dass wenn wir in der Bibel lesen, wir über Gott lesen können und von ihm hören können. Und das zweite ist, dass wir Gott nur dann kennenlernen, wenn wir ihn mitten im Leben erleben. Auf der einen Seite das, was in der Bibel drin steht, auf der anderen Seite das, was wir im Leben erleben, wenn wir uns auf ein Leben mit ihm einlassen. Das Faszinierende an der Bibel ist allerdings, dass in der Bibel nicht drin steht, Kapitel 1, so ist Gott. Und dann ist da die ganzen Eigenschaften Gottes runtergeschrieben, oder? Gibt es so ein Kapitel? Ja, ich weiß, es gibt einige Verse, die ganz deutlich ausdrücken, wie Gott ist. Aber das Faszinierende an der Bibel ist, es ist ein Buch voller Geschichten. Und zwar voller Geschichten Gottes mit uns Menschen. Und in erster Linie, vor allem im ersten Teil, die Geschichte Gottes mit einem bestimmten Volk. Und ich möchte uns heute dazu einladen, noch anhand dieser Geschichte und wir werden auch gleich in das schon genannte Buch Amos einsteigen. Anhand dieser Geschichte will ich uns zeigen und uns dahin führen zu dem, wer Gott ist und wie Gott ist. Und ich möchte und ich wage den Versuch, uns dahin zu führen, zu entdecken, was das Herz Gottes ist. Was das Herz Gottes ausmacht. Wir haben die Predigtreihe Amos in den letzten zwei Wochen gehabt und haben uns durch das Buch Amos sozusagen durchgekämpft. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch Amos komplett gelesen hat, aber es ist ein Buch, das schon nicht das einfachste Buch der Bibel ist. Es steht im Alten Testament und es handelt davon, wie Amos, ein Prophet, eigentlich kein Prophet, sondern eher ein Hirte, der aber einen prophetischen Auftrag von Gott bekommen hat, dem Volk Israel eine Botschaft verkündet. Und diese Botschaft hat es in sich. Er verkündet nämlich Gericht. Er sagt, es ist genug. Es ist genug und ihr werdet die Konsequenzen eures Handelns erfahren. Und wir sind in den letzten beiden Wochen ein wenig durch dieses Buch durchgegangen und ich habe nur noch mal ein paar Verse rausgegriffen, die so ein bisschen zeigen sollen, wie der Charakter der ersten Kapitel oder fast des ganzen Buches ist, bis auf den Teil, den wir gleich näher behandeln werden. Und zwar aus dem zweiten Kapitel, dort sagt Amos seinem Volk, weil sie, also das Volk, das Gesetz des Herrn verachtet und seine Satzungen nicht bewahrt haben, sondern sich durch ihre Lügen verführen ließen, denen schon ihre Väter gefolgt sind. Darum will ich Feuer nach Juda senden, das die Paläste Jerusalems verzehren soll. Puh, nicht gerade das, was man hören will, oder? Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit dem Vergilben. Wenn eure Gärten und eure Weinberge, eure Feigenbäume und eure Ölbäume viel hervorbrachten, dann fraß es die Heuschrecke ab. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt, spricht der Herr. Und weiter aus dem fünften Kapitel. Denn ich weiß, dass eure Übertretungen zahlreich und dass eure Sünden mächtig sind und dass ihr den Gerechten bedrängt, Bestechung annehmt und dem Armen auf dem Marktplatz oder im Tor unterdrückt. Darum muss der Kluge zu dieser Zeit bei euch schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Sucht doch das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Dann wird der Herr, der Gott der Herrscharen, so mit euch sein, wie ihr es immer sagt. Hasst das Böse und liebt das Gute und gebt dem Recht seinen Platz im Tor, in eurer Mitte. Vielleicht wird der Herr, der Gott der Herrscharen, dem Überrest Josefs, also Israel, gnädig sein. Und so soll es geschehen an jenem Tag, spricht Gott der Herr, da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen. Stellt euch das mal vor, ist fast so wie bei uns im Winter. Und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag, dann werde ich eure Feste in Trauer verwandeln und eure Lieder in Klagegesang. Und ich werde um alle Lenden Sacktuch und auf alle Häupter eine Glatze bringen. Man wird trauern, wie um den eingeborenen Sohn. Und das Ende wird sein wie ein bitterer Tag. Also für die, der Amos noch nicht gelesen hat, lest es doch einmal, ist ein tolles Buch. Gott hat dem Volk Israel Konsequenzen angedroht. Und vielleicht, um dieses Buch noch ein bisschen besser zu verstehen, werde ich nochmal den Bogen ein klein wenig weiterspannen und in die Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit Israel, einsteigen. Gott hatte dieses Volk Israel auserwählt. Und es steht in der Bibel, dass es nicht auserwählt hat, weil es ein besonders gutes, großes, tolles Volk war, sondern weil es so klein war. Es war so klein und Gott hat es auserwählt, um mit diesem Volk seine Größe zu zeigen. Er hat im ersten Schritt einen der Stammväter, Abraham, berufen und hat mit ihm einen Vertrag, einen Bund geschlossen. Hat gesagt, ich will dich und deine Nachkommen mehren. Und ich will dir Segnungen zukommen lassen, die ich keinem anderen zukommen lassen will. Und ich werde dich und dein Volk in ein Land stellen. Er hat diesen Bund kurze Zeit später erneuert. Und das war dann nicht mehr ein einseitiger Bund, sondern ein Bund, der von beiden Seiten akzeptiert wurde. Denn die Nachkommen Abrahams waren bis dahin zu einem etwas größeren Volk schon geworden. Und Gott hat an dem Berg Sinai, das ist auf der Sinai-Halbinsel im heutigen Ägypten, hat er Israel gefragt und hat mit ihnen einen Vertrag gemacht, hat gesagt, okay, ich schließe mit euch heute den Bund. Wollt ihr mir und meinen Geboten folgen oder nicht? Und das Volk hat eingewilligt und hat gesagt, ja, wir wollen das. Wir wissen, dass du ein guter Gott bist. Und wir wollen die Segnungen und wir wollen das Leben mit dir genießen. Und wir wollen dich ehren und deinen Namen groß machen auf der Erde. Gott hat gesagt, ihr wisst aber, jeder Vertrag hat auch eine Vertragsstrafe und auch unser Vertrag hat Bedingungen. Und wenn ihr diese nicht erfüllt, dann werde ich euch Fluch schicken und nicht nur Segnung. Ich werde euer Land verdorren und nicht euch den Regen schicken, den ihr braucht. Das war in dem Vertrag festgelegt und das Volk Israel hat in diesen Vertrag eingewilligt. Und schon nach kürzester Zeit beging dieses Volk Vertragsbruch. Es lebte nicht nach Gottes Geboten. Es lebte nicht als ein Volk eines Gottes, sondern es hing anderen Göttern nach, Götzenfiguren, den Göttern, denen die Völker in der damaligen Zeit, andere Völker, dienten. Sie wurden in ein Land gestellt, ihnen wurde ein Land gegeben, eine Heimat gegeben, trotz dessen, dass sie Gott abgefallen sind, weil Gott immer wieder gesagt hat, Mensch, kehrt doch um. Und trotzdem waren sie immer wieder widerspenstig. Dann wollten sie einen König haben und er gab ihnen, der als zweiten König, den König David, ein vorbildlicher König, einer, der für Gerechtigkeit und Frieden im Land gesorgt hat, einer, der nach dem Herzen Gottes lebte. Und trotzdem, immer wieder, brach dieses Volk den Vertrag. Sie kehrten ihre Herzen ab von Gott, sie lebten nicht nach den Prinzipien und nach den guten Lebensrichtlinien Gottes. Und dann kommen wir an der Stelle an, wo dieser Amos berufen wird. Und der Amos verkündet und sagt, es ist Schluss. Ich muss euch das Gericht verkündigen. Ich muss euch sagen, dass auf euch etwas zukommen wird, was die Konsequenzen eures Handelns sind. Ich muss euch Gericht ankündigen von der Autorität des Höchsten, der den Vertrag, den ihr gebrochen habt, jetzt erfüllen wird mit der Strafe, die euch zugedacht ist. Ich habe euch immer wieder angeboten, sagt Gott, dass ihr zurückkehrt zu mir. Und ich habe immer wieder das Gericht aufgeschoben, aber jetzt ist es dran. Und wir lesen das in diesem Buch Amos, und hier ist nochmal die Übersicht, die wir die letzten Wochen auch gesehen haben, vom Kapitel 1 bis Kapitel 8, anhalb oder sogar bis neuneinhalb oder Anfang von neun ist viel von Gericht gesprochen und wird beschrieben, was Gott über das Volk bringen wird. Und man liest in den Versen, auch in denen, die wir eben gelesen haben, immer wieder zwischendurch, ach Mensch, nun lebt doch nach dem Recht und handelt nach meinen Geboten. Ich fühle dort drin, wie Gott irgendwie immer noch ringt und sagt, ich will euch doch nicht bestrafen. Aber der Gerechtigkeit muss Genüge getragen werden. Das ist der Vertrag, das ist der Bund, den wir geschlossen haben. Und Gott kündigt dieses Gericht an und sagt, wenn ihr nicht umkehrt, dann werdet ihr darunter leiden müssen. Aber dann ganz plötzlich, ich finde es plötzlich, kommt auf einmal etwas, was ich nicht erwartet habe. Glückwunsch an die, die das Buch bis zu Ende gelesen haben und nicht beim 8. Kapitel aufgehört haben. Im 9. Kapitel kommt plötzlich eine Wende, die ist so krass, dass manche Bibelausleger sagen, das haben irgendwelche später hinten rangefügt. Das kann gar nicht der Ausspruch von Amos gewesen sein. Das passt überhaupt nicht zu den 8 Kapiteln vorher. Plötzlich ist was völlig anderes, kommt etwas völlig anderes hervor. Und ich glaube, dass in dem 9. Kapitel etwas von dem hervorblitzt, wie Gott ist und wie sein Herz ist. Und ich möchte das mit euch lesen. Ich möchte mit euch im 9. Kapitel ab Vers 8 lesen. Ihr könnt gerne mitlesen. Wer eine Bibel dabei hat, noch besser, lest in eurer eigenen Bibel nach. Ich möchte mit euch jetzt dieses Kapitel, dieses Buch abschließen. Und achtet einmal drauf, wie jetzt die Sprache ist, was dort drin steckt, was Amos den Menschen weitergibt, was Gott ihm gegeben hat. In Vers 8 steht, siehe, die Augen Gottes des Herrn sind auf das sündige Königreich gerichtet, dass ich es vom Erdboden vertilge. Achtung, noch nichts anders. Genauso ging es die anderen Kapitel vorher. Aber ich will das Haus Jakob nicht ganz und gar vertilgen, spricht der Herr. Denn siehe, ich lasse das Haus Israel durch alle Heidenvölker sichten, wie Getreide mit einem Sieb gesichtet wird. Das heißt ausgesiebt. Und es soll nicht ein Körnlein auf die Erde fallen. Durchs Schwert sollen alle Sünder meines Volks sterben, die sagen, Kein Unglück wird uns je erreichen noch überfallen. Hier scheint etwas durch von dem Herzen Gottes, dass er nicht ein ganzes Volk über einen Kamm schert, sondern sagt, wenn dort Menschen dabei sind, die mir nachfolgen und die nicht dieses sündige Königreich, diesen Abfall von mir aufgerichtet haben, die werde ich nicht verlassen. Das sind die Körner in meinem Sieb, die ich halten werde. Und dann sagt er weiter, an jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids, des König Davids, wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit, sodass sie den Überrest Edoms auch in Besitz nehmen werden und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen worden ist, der spricht der Herr, der dies tut. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da der Pflüger den Schnitter und der Traubenkelterer den Seemann ablösen wird. Was heißt das? Plötzlich ist die Zeit der Ernte. Plötzlich ist die Zeit, wo Ergebnisse da sind und nicht nur investiert und reingebuttert wird. Und ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen. Sie werden Weinberge bepflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Und ich werde sie in ein Land einpflanzen, in ihr Land. Und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht der Herr, dein Gott. Vielleicht merkt ihr, dass die Sprache getränkt ist von Hoffnung und von Aufbruch. Es ist plötzlich nicht mehr die Rede von dem, was vorher gesagt wird, von der Zerstörung. Plötzlich scheint hier etwas Hoffnung durch. Es scheint eine Aufbruchsstimmung zu herrschen. Es wird geplant, es wird mit Ergebnissen geplant, es wird mit Früchten und Genuss geplant. Und Gott sagt, das Land, was ich eurem Vorfahren Abraham versprochen habe, das werde ich euch schenken und ich werde euch nicht daraus herausreißen. Wie passt das zusammen? Warum ist das so gegensätzlich, dieser letzte Abschnitt? Am beeindruckendsten finde ich, dass man diesen Unterschied sieht an dem einen Vers, wo steht, an jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Ihr müsst euch vorstellen, in der Bibel wird an ganz vielen Stellen von dem Haus Davids gesprochen. Nicht von der zerfallenen Hütte, sondern von dem Haus Davids. Und damit ist gemeint ein Königreich mit Macht und Prunk und Ruhm und Herrschaft und Reichtum. Und jetzt wird hier darauf Bezug genommen und wird gesagt, dieses Haus Davids ist verkommen durch Ungerechtigkeit, durch Böses zu einer zerfallenen Hütte. Und nicht ihr werdet es wieder aufrichten durch eure guten Taten, sondern ich werde es machen, weil ich etwas mit euch tun will. Mir liegt etwas an dem Haus Davids, mir liegt etwas an euch als Volk. Jetzt könnte man sagen, tja, ist Gott eben ein bisschen schwach geworden am Ende, oder? Wird Gott schwach und zieht es nicht mal richtig durch? Ich glaube, dass Gott hier sein Herz durchblicken lässt. Ja, es gab einen Vertragsbruch. Und ja, es werden Menschen bestraft werden, so wie es Amos angekündigt hat. Man kann das in der Geschichte Israels nachlesen, dass sich das erfüllt hat. Die Gerichtsworte haben sich erfüllt. Und ja, es gab Ablehnung und Abkehr von Gott. Gerecht wäre eine Vertragsstrafe für alle gewesen. Und Gott muss Gericht aussprechen. Aber gleichzeitig sagt er, gibt er einen Ausblick, eine Hoffnung am Ende dieses Buches und sagt, ich bin aber ein gnädiger Gott. Und ihr seid mir als Menschen, als Individuen nicht egal. Ich bin ein unendlich liebender Gott und ich liebe mein Volk. Ich liebe die Menschen, die sich mir zuwenden. Und ich bin gnädig den Menschen, die sagen und erkennen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Ich glaube, dass das ganze Alte Testament, und vielleicht habt ihr ein etwas schwieriges und negatives Bild vom Alten Testament. Ich glaube, dass in dem Alten Testament sich Gott als einen Gott präsentiert, der sich nach den Menschen sehnt. Häufig glauben wir, dass im Alten Testament sich Gott als ein strafender und gerechter und als ein strenger Gott vorstellt. Und dann im Neuen Testament ist er plötzlich der liebe Gott im Himmel. Wie hier bei Amos können wir, wenn wir es wirklich auch bis zum Ende die Geschichte durchlesen, sehen, dass Gott sich nicht geändert hat. Er ist nicht im Alten Testament so und im Neuen Testament so. Gott ist Gott und er sagt von sich selbst, ich bin der, der ich sein werde. Und wenn wir nicht zu diesem Herzen Gottes durchdringen, sondern vielleicht an einzelnen Stellen der Geschichte hängen bleiben, werden wir nie erfahren, wer Gott wirklich ist. Ich hoffe, dass ihr an diesem Buch Amos ein wenig entdeckt, dass Gottes Güte und Gottes Liebe größer ist als das Gericht. Und ultimativ können wir sehen, wie Gott ist im Neuen Testament. Es zieht sich wie eine rote Schnur durch und gipfelt in Gottes Rettung von allen Menschen im Neuen Testament. Die Geschichte mit uns Menschen oder mit uns Menschheit insgesamt ist nicht viel anders als die des Volkes Israel. Auch Gott hat uns eine Schöpfung gegeben, hat uns eine Verantwortung für diese Erde gegeben, die wir missbraucht haben. Die Bibel berichtet uns davon, dass sich die ersten Menschen schon relativ früh abgekehrt haben von Gott und ihm nicht den Platz gegeben haben, den er haben sollte. Es kamen immer wieder Dinge, die sich zwischen Gott und die Menschen gestellt haben oder die Menschen zwischen sich und Gott gestellt haben. Dinge, die sie für wichtiger erachtet haben als ihre Beziehung zu Gott. Und Gott hat die gleichen Prinzipien, die er für sein Volk hatte, für die gesamte Menschheit gegeben. Hat der Menschheit gesagt, wenn ihr auf mich vertraut und auf mich mir nachfolgt, wenn ihr auf mich hört, wenn ihr meinen Geboten folgt, dann wird es euch gut ergehen. Aber wie gesagt, die Menschen haben es nicht gemacht und dadurch ist viel, viel Leid geschehen in dieser Welt. Und Gott hat genauso wie beim Volk Israel, wie wir es in dem Buch Amos sehen, einen Ausweg geschaffen aus diesem Vertragsbruch und hat gesagt, ich weiß, ihr könnt diesen Vertrag nicht mehr erfüllen. Und ich weiß, es muss jemand bestraft werden. Aber ich liebe euch Menschen so sehr. Und deswegen schicke ich euch jemanden, der diese Strafe auf sich nimmt. Im Neuen Testament handelt es fast ausschließlich davon, wie Gott seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat, um eben einen Ausweg zu schaffen, damit wir nicht die Strafe tragen müssen, die uns eigentlich zugedacht ist. Sondern, dass er jemanden schickt, der diese Strafe auf sich nimmt. Und wie das Gericht bei Amos einmal diese Welt treffen wird, so hat das Gericht diesen Sohn Gottes, Jesus Christus, getroffen am Kreuz, als Jesus gestorben ist. Und Gott hat gesagt, dieser eine Jesus, der wird der Sündenbock der Menschheit. Dieser wird der sein, auf den alle Strafe gelegt wird. Und zwar, damit ihr leben könnt. Damit in dieser Welt wieder das Gute herrschen kann. Jesus ist in diese Welt gekommen, um diese Welt zu befreien und zu retten. Und er hat es gemacht, vor vielen Jahren. Und wir können im Neuen Testament lesen, was das heißt, was das für Auswirkungen für uns hat. Ich möchte einige Verse im Neuen Testament lesen, wo das durchscheint, das Herz Gottes. Dieses Herz Gottes, was sich durch Jesus offenbart hat. Im ersten Johannesbrief, dort steht in Kapitel 1, Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, dann betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Das ist die klare Aussage der Bibel. Wenn einer sagt, ich bin gut und sagt, ich sündige nicht, der ist nicht mit der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als was? Als treu und gerecht. Das ist das Herz Gottes. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Und weiter im zweiten Kapitel, wenn jemand doch eine Sünde begeht, dann haben wir einen Anwalt oder wie es im Trailer war, einen Verteidiger, der für uns beim Vater eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er hat noch nie etwas Unrechtes getan und er ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Gott hat sein Herz in dem Kommen von Jesus Christus vorgestellt. Ich glaube, es gibt keinen Punkt in der Geschichte, wo Gottes Herz mehr durchgeschienen hat als in der Menschwerdung Jesu Christi. Gott war nie anders, damals auch nicht. Und er hat sich immer wieder offenbart als der gnädige Gott. Und es hat gegipfelt in dem, dass er seinen Sohn gegeben hat, der gesagt hat, ich sterbe für euch stellvertretend. Ich nehme die Schuld auf euch. Ich bin das Sühneopfer, was nötig wird, um Gerechtigkeit wiederherzustellen in dieser Welt. Amos sprach vor 2700 Jahren zu dem Volk Israel. Und das Faszinierende ist, wir können heute noch genauso wie die Menschen damals das Herz Gottes entdecken und lernen und davon lernen. Wie sieht es mit dir aus? Entdeckst du einige Parallelen zwischen der Situation, in der Amos gesprochen hat, und heute? Leben wir nicht immer noch in einer ungerechten Welt? Wie sieht es aus? Hast du nicht auch eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Frieden? Mein Herz schlägt höher, wenn ich lese, dass es eine Zeit der Ernte gibt. Und ich wünsche mir so sehr, dass es eine Zeit der geistlichen Ernte in Deutschland gibt, wo mehr Menschen dieses Herz Gottes entdecken. Wie geht es dir? Und vielleicht sitzt der ein oder andere unter uns hier, der sagt, die Beschreibung von dieser zerfallenen Hütte Davids wäre eine adäquate Beschreibung meiner zerfallenen Lebenshütte. Mein Leben ist nicht besser als das, was ich im Buch Amos lese von den Menschen. Mein Lebenshaus erscheint mir auch manchmal wie eine zerfallene Hütte. Mein Verhalten steht dem der Menschen damals nicht viel nach. Ich entdecke und entlarve mich immer wieder mit meinen egoistischen Zügen. Ich bin unfair. Ich stelle immer wieder andere Dinge zwischen Gott und mich. Ich stelle Gott nicht in den Mittelpunkt, so wie Nancy es letzte Woche gepredigt hat, sondern stelle andere Dinge in den Mittelpunkt meines Lebens. Ich scheitere immer wieder an meinem Eigensinn, verstricke mich in Taten, die nicht Gottes Willen entsprechen. Und außerdem leide ich unter der Ungerechtigkeit dieser Welt. Ich bin selber ein Teil dieser Welt. Und ja, mein Leben könnte man adäquat mit die zerfallene Hütte beschreiben. Ich möchte dir heute Mut machen, nicht dort stehen zu bleiben bei der zerfallenen Hütte. Nicht bei dem Sehnen oder bei dem Feststellen einer zerfallenen, einer ungerechten Welt, sondern ich möchte dir Mut machen, deinen Blick auf Gott und auf das Herz Gottes zu richten. Ich möchte dich einladen, heute zu dem Herzen Gottes zu kommen und ganz neu vielleicht diesen Gott in den Blick nehmen, in den Mittelpunkt des Lebens zu rücken. Gottes Herz ist ein liebendes Herz und ein gnädiges Herz. Und er sagt sogar zu mir, Ole, ich werde deine zerfallene Lebenshütte wieder aufrichten. Gott ringt um mich und Gott ringt um dich und um unser Herz. Er möchte die Festungsmauern der Angst einreißen. Und er möchte unsere Uneinsichtigkeit überwinden. Und er möchte unsere zerfallende Lebenshütte wieder aufbauen. Er möchte, dass wir uns zu ihm wenden. Dass wir erkennen, was für eine wahnsinnig große Tat er getan hat, als er Jesus geschickt hat. Und was das für mich bedeutet, für mein Leben. Dass das mein Leben radikal verändern kann. Jeden Tag neu. Nicht das am Sonntag heute Morgen, sondern das von Montag bis Samstag in der Woche. Jesus möchte unser Leben verändern. Jesus möchte mit uns leben und möchte uns immer mehr das Herz Gottes aufzeigen. Er möchte diese Tür, die vielleicht heute Morgen aufgestoßen wird, viel weiter öffnen, damit wir Einblick haben in das Herz Gottes. Wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und Abendmahl bedeutet Gemeinschaft mit Jesus. Abendmahl bedeutet, ganz nah bei Gott zu sein, am Tisch Jesu zu sitzen und ganz nah am Herzen Gottes zu sein. Und ich lade jeden von uns ein, an diesem Abendmahl teilzunehmen, wenn du sagst, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich glaube, dass das der Weg zum Leben ist. Herzliche Einladung zum Tisch des Herrn, wie man es vielleicht ganz fromm ausdrückt. Und vielmehr noch eine Einladung zum Herzen Gottes. Ich habe einige Gebetszeilen vorbereitet und ich lade dich jetzt ein, die nächsten Minuten mit etwas schöner Musik, aber sonst Stille auszuhalten und ins Gespräch zu bekommen mit deinem Gott. Ich lade dich ein, vielleicht eine oder zwei oder alle vier dieser Zeilen zu beten und zu sagen, Herr, ich komme jetzt zu dir. Ich lasse mich jetzt auf diesen Moment mit dir ein, weil ich weiß, es kann zu einem heiligen und zu einem heilenden und einem wunderbar gnädigen Moment werden. Die Beziehung mit dir ist mir wichtig. Und ich möchte das, was ich heute gehört habe von dir, in meinem Leben erleben. So wie ich am Anfang gesagt habe, wir haben etwas gelesen im Wort Gottes und ich möchte das in mein Leben bringen und in meinem Leben erleben. Herr, deswegen komme ich jetzt zu dir. Lass dich drauf ein, auf einige Minuten der Stille und dann nutze die Zeit des Abendmahls, vielleicht das Gehen nachher zum Tisch, das Nehmen von Brot und Wein als eine besonders intime Begegnung mit deinem Gott, mit dem Herzen Gottes.